Den Text habe ich letzte Woche in der Zeit gefunden. Er ist auch echt ein bisschen länger. Wir haben ihn gekürzt. Und ich habe ihn gekürzt für diesen Gottesdienst. Wir machen gerade so eine Reihe. Jung und Gott. Was ist das religiöse Leben junger Menschen beleuchtet. Wer ist eingeladen, seine Texte einzureichen, werden vielleicht abgedruckt, wenn jemand Lust hat. Der hier ist von einem Johannes Schrader, oder Hannes Schrader, wollte eigentlich mal Theologie studieren und dann ist alles anders gekommen. Zwei Dinge hat mir dieser Text mal wieder vor Augen geführt. Das erste, unsere Zeit ist voll von Menschen, gerade in der jungen Generation, die am Glauben interessiert ist, die struggelt mit Gott, die noch längst nicht fertig sind mit Gott, die glauben können wollen, aber mit der Kirche nicht viel am Hut haben. Und das andere ist, wir brauchen wirklich neue Wege zu den Menschen. Und dabei geht es weniger jetzt um so Gimmicks, ja, mit Rock-Gottesdiensten oder so etwas, sondern eher darum, wieder ganz neu, vielleicht sehr einfach, auf das Ursprüngliche des Glaubens zurückzukommen und da anzuknüpfen. Und das dann auf neuen Wegen mit den Menschen in ein Gespräch zu kommen. Und dieses Ursprüngliche, dieses Eigentliche, um das es eigentlich geht, nicht das ganze Verpackungsding von Kirche oder von irgendwelchen Gimmicks, das Eigentliche, das bringt dieser Text so stark auf den Punkt, ist das mit der Liebe. Darum geht es. Nicht so eine seichte, ach wie schön, dass wir uns alle so lieb haben, Liebe, sondern mit dieser verbindlichen, mit dieser starken, mit dieser fordernden Liebe, die uns herausfordert. Die klare Karte vor uns wird. Wenn ich einen Traum habe für diesen Ort hier, dann der, dass das immer mehr zu einem Ort wird, wo von dieser Liebe zu spüren ist. Von Gottes Liebe, die uns bedingungslos liebt, die uns annimmt, die uns befreit, die uns mit Gott versöhnt, die uns zu uns selber bringt, die uns wieder mit Gott in Kontakt bringt. Das sagt dieser Hannes Schrader schon ganz richtig. Innovation in der Kirche besteht nicht darin, dass wir irgendwie buntere Flyer drucken oder irgendwelche Buzzwords in der Predigt bringen, sondern Innovation, das ist das Thema heute, Tradition und Innovation. Innovation heißt, an dem Ursprünglichen, auf das Eigentliche zurückzufinden und von diesem Eigentlichen her dann neu für heute neue Wege zu gehen. Back to the roots sozusagen. Ich denke, jeder hat es beim persönlichen Glauben auch schon erlebt, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie das ganz andere zu entdecken, sondern fast jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass in Zeiten oder in Momenten, wo unser Glaube erfrischt wird, wo unser Glaube wieder neu lebendig wird, wo er wirksam und im Alltag erfahrbar wird, waren Zeiten, wo wir uns von den einfachen Dingen des Glaubens wieder neu ansprechen lassen. Die uns plötzlich wieder neu angesprochen haben. Wo es um den Kern, um das kleine Einmaleins des Glaubens geht, was wir hier so oft thematisieren. Weil es darum geht. Und weil wir diese einfachen Dinge des Glaubens oft vergessen. Deswegen sprechen wir auch so oft darüber. In unterschiedlichen Perspektiven immer wieder neu. Und das, was wir den persönlichen Glauben bieten, wie wir persönlich erneuert und erfrischt werden im Glauben, das gilt eben auch für die Kirche als Ganze. Kirche wird innovativ, wenn sie sich auf das Eigentliche, wie alles mal angefangen hat sozusagen, zurückbesinnt. Wie Jesus mit seinen Jüngern, der sagt, komm, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Zu diesem Verhältnis zwischen Tradition und Innovation möchte ich euch jetzt einen Text lesen, aus dem Römerbrief. Und in diesem Text geht es darum, dass Paulus das Christentum oder das Judentum mit einem Olivenbaum, mit einem Ölbaum vergleicht, an dem neue Zweige aufgepfropft werden. Das ist so eine Technik aus der Botanik, um, also da kann man sozusagen, also ich will mal erzählen, mein Vater hat das mal gemacht, da haben wir wieder erlebt, wir hatten im Remstal in Grunbach, in der Nähe von Stuttgart, ein Gartengrundstück und da stand ein Sauerkirschbaum drauf. Und mein Vater ist eines Tages hergegangen und hat also ein paar Zweige abgeschnitten und dann mit so einer bestimmten Technik von einem Süßkirschbaum kleine Zweigchen, kleine Triebe, also da verschlitzt man so das, die Rinde, die Borke, glaube ich, sagt man, die Rinde auf, steckt den kleinen Zweig da rein. Also ich habe nur die Erinnerung als Kind, da ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber dann wird es mit Bast umwickelt und dann wächst dieser neue Trieb, dieser neue Zweig an diesem alten Stamm an. Und dann dauert es ein paar Jahre und dann trägt der Sauerkirschbaum an einzelnen Zweigen süße Kirschen. Ist das nicht verrückt? Es geht. Und das wussten wir da schon. Das ist das Bild, was Paulus nimmt und sagt, das Christentum ist eigentlich, das sind wie so neue Zweige an diesem alten Olivenbaum des Judentums. Manchmal wird es ja so gesagt, ja, in so Gesprächen von Leuten, die nicht sehr gebildet sind und religiös schon gar nicht, die sagen also so, stellen wir es so dar, als wäre Jesus so der Religionsgründer des Christentums. Also als wäre Jesus der gewesen, der neben dem Judentum jetzt mal nebendran das Christentum gegründet hätte. Das stimmt ja so nicht. Das ist ja Quatsch, kann man so nicht sagen. Sondern Jesus selbst hat sich immer so verstanden als Erfüllung oder als Fortführung des Judentums. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die alten jüdischen Gesetze und Propheten abzulösen, sondern zu erfüllen, zur Vollendung zu bringen. Oder Paulus, der das Christentum immer verstanden hat als eine Fortführung, als etwas, was aus dem Judentum herauskommt. Und das ist ja das große Thema hier an dieser Kirche seit 100 Jahren, diese Rückbesinnung, diese Erinnerung. Wir Christen haben eine Wurzel, wir haben eine Tradition. Und die ist nicht nur in der Reformation, hier 500 Jahre Reformation oder Kirche, sondern im Grunde noch früher Judentum. Also das ist, um diesen Vergleich geht es jetzt wohl hier vom Text. Römerbrief, Kapitel 11. Das Bild vom Ölbaum. Nun sind einige Zweige an dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden. Und unter den übrigen wurdet ihr, also er spricht die Christen an, unter den übrigen wurdet ihr als neue Zweige eingepfropft. Obwohl ihr von einem wilden Ölbaum stammt, habt ihr jetzt Anteil an den guten Säften des edlen Ölbaums. Darum überhebt euch nicht über die Zweige, die ausgebrochen werden. Ihr habt keinen Grund, euch etwas einzubilden. Nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Ihr werdet vielleicht sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, um für uns Platz zu machen. Gewiss, aber sie wurden ausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr gehört nur dazu, weil ihr glaubt. Und wenn ihr im Glauben beharrt, seid also nicht überheblich, sondern bedenkt, mit wem ihr es zu tun habt. Wenn Gott schon die Juden nicht verschont hat, obwohl sie die natürlichen Zweige sind, dann wird er euch bestimmt nicht verschonen. Ich möchte aus diesem Text heraus ein paar, drei Gedanken sagen zu unserem Thema Dialog zwischen Tradition und Innovation. Mein erster Punkt, wenn einige Zweige ausgebrochen werden. Mein erster Punkt heißt, Anstöße zur Innovation kommen oft von außen. Anstöße zur Innovation, ob es um unseren persönlichen Glauben geht oder um die Situation der Kirche, Anstöße für eine Innovation kommen oft von außen. Ich lese zurzeit ganz druckfrisch ein Buch, das heißt Gründerhandbuch für pastorale Startups und Innovationsprojekte.
Cool.
Das ist mein Titel, oder? Gründerhandbuch für pastorale Startups und Innovationsprojekte. So, wisst ihr, wo das herkommt? Aus welcher Ecke? Katholische Kirche. Katholische Kirche. Die sind auf Zack. Die haben ein paar Probleme, aber was viele nicht wissen, ist hier heute evangelische Kirche. Ja, es gibt Mitgliederrückgang. Ja, viele Gemeinden haben ein paar Probleme. Wir auch, ja. Es gibt Außenkirchenaustritte, Gemeinden werden geschlossen, Kirchengebäude werden geschlossen. Aber worüber wenig gesprochen wird, was ist aber nicht nur in der evangelischen Kirche oder in der Freikirche, aber in der evangelischen Kirche und auch in der katholischen Kirche gibt, ist neue Aufbrüche, neue Innovationen, Gemeindegründungen. In diesem Buch gibt es einen interessanten Aufsatz. Eigentlich ist eher so der Schluss. Und in diesem Buch, gibt es einen Aufsatz, und in diesem Aufsatz geht es darum, dass einer die Kirchengeschichte untersucht hat und sich mal gefragt hat, Erneuerungsbewegungen in der Kirchengeschichte, was hat es damit auf sich gehabt und erfolgreiche Erneuerungsbewegungen, wie sind die eigentlich entstanden? Und seine Entdeckung war, oft sind Erneuerungsbewegungen dadurch entstanden, dass es eine Krise gab. Dass es eine Krise gab. Vielleicht gar nicht weiter verwunderlich, aber ich finde das irgendwie bemerkenswert und auch irgendwie tröstlich, dass in der Krise, in der wir zurzeit stecken, und die Kirche steckt in einer Krise in Deutschland oder in Europa, in der ganzen westlichen Welt, kann man sagen. Sagen wir Europa. Steckt in einer Krise, dass das eine Chance ist für neue Aufbrüche. Ich glaube, dass wir in einer sehr, sehr interessanten Zeit aus kirchlicher Sicht sind. Hier die Theologiestudenten Kai und so. Ich glaube, dass eine spannende Zeit auf euch zukommt. Aber es wird nicht damit getan sein, das Alte fortzuführen. Die Herausforderung wird sein, Neues zu wagen und neue Aufbrüche zu machen. Also, die Krise zwingt uns, das ist die Not, das ist die Schwierigkeit, das ist das Unangenehme, aber die Krise zwingt uns, schnell notwendige Veränderungen einzuleiten. Und das ist ja nicht so einfach, weil es ist erstmal schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, wenn es an Personalstellen geht, wenn es an Gebäude geht, wenn es an Arbeitszweige geht. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, in dieser ganzen Situation ist Gott nicht am Ende, sondern ist dabei, im Grunde Platz freizuräumen für etwas Neues. Da heißt es ja interessanterweise in dem Text, den Paulus schreibt, dass alte Zweige ausgebrochen werden. Die brechen nicht alleine ab, die werden ausgebrochen. Das heißt, da ist jemand am Werk. Können wir das denken, dass in dieser Krise der Kirche Gott am Werk ist, um Platz zu machen für Neues? Können wir das denken? Ich finde, das sollte uns ein Stück Gelassenheit und Gottvertrauen geben, auch für das, was wir hier an diesem Ort mit den beiden anderen Gemeinden vorstellen. Und es sollte uns Mut geben, Neues zu wagen. Als Kirche, aber auch jeder persönlich. Denn das, was ich eben jetzt über Kirche gesagt habe, gilt im Grunde genauso für unser persönliches Glauben auch. Dass oft Zeiten der Krise in unserem Leben Zeiten sind, wo Gott am Werk ist, etwas Neues zu machen. Neue Wege mit uns zu gehen, etwas Neues einzupropfen, etwas Neues in unser Leben, in unser geistiges Leben einzupflanzen. ist nicht so einfach und es ist auch nicht so angenehm, weil es erstmal schmerzhaft ist, wenn was abgebrochen wird, wenn was abgesägt wird, abgenommen wird, wenn uns das ein Verlust. Aber können wir das glauben? Können wir das denken, dass wir nicht von Gott verlassen sind, sondern dass Gott uns mitten dabei ist, uns in diesen Prozess der Erneuerung und Veränderung führt. Altes wegnimmt und Platz zu machen für Neues. Und in der Zwischenzeit muss man leider ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen haben. Und wohl dem, der eine gute Gemeinde weiß, sich verbunden fühlt, wo Menschen das diese Zeiten mit einem durchstehen. Und wir da nicht alleine sind. Das war mein erster Gedanke. Also, Anstöße zur Innovation kommen oft von außen. Man kann ja sagen, durch eine Krise. Mein zweiter Gedanke, neue Zweige werden eingepfropft. Neue Zweige werden eingepfropft. Kirche braucht Innovation, zu jeder Zeit neu. Gott ist ein Gott, der Neues schafft. Gott ist ein Gott, der Neues schafft. Gott ist kein so ein bewahrender Erbsenzähler. Ja? Der sagt, eigentlich will ich es gerne nicht schon machen. So vor 5 Millionen Jahren oder so. Gott ist ein Gott, der Neues schafft. Womit fängt Gott an? Als nichts da war, er schafft Neues. Ich meine, das bleibt immer anders übrig, ja. Wenn nichts da ist, muss er Neues schaffen. Dieses am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, kann man vom Hebräischen her auch übersetzen als Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Als Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, Gott, die Bibel beginnt damit, dass Gott etwas Neues beginnt. Gott ist ein Gott, ein Start-up-Gott, könnte man sagen. Ein Gott, der Neues schafft. Dann geht es weiter. In den Büchern Mose, dieser Aufbruch des Volkes Israel in dieses neue gelobte Land. Was für eine Story. Aufzubreiten, eine Geschichte des Aufbruchs. In den Psalmen. Wie oft heißt es in den Psalmen, singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied. Wir haben heute mal mit Absicht, danke Axel, dass du auf meinen Wunsch eingegangen bist, ich habe gesagt, mach doch mal heute bei dem Thema Tradition und Innovation, mach doch mal ein altes inzwischen. So traditionelles. Aber sonst machen wir, wir machen es richtig. Ja? Und Axel hat es natürlich auch irgendwie neu gespielt, das alte bewährte Ding. Aber dass wir neue Lieder singen, neue Lieder lernen, dem Herrn ein neues Lied singen. So eine Lebenseinstellung, ja. Singt dem Herrn ein neues Lied. Oder bei den Propheten ist vom neuen Bund die Rede. Bei Jesus spricht vom neuen Wein, der in neue Schläuche muss. Also das neue Spirit, immer wieder neue Formen braucht. Oder Paulus, der sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wie endet die Bibel? Mit der Verheißung, Gott wird schaffen einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott ist ein Gott, der neue Wege geht. Der Neues schafft. Zu allen Zeiten, in allen Kulturen hat die Kirche immer wieder vor der Herausforderung gestanden, neue Wege zu gehen. Und ich finde, wir sollten hier an diesem Ort, in dieser Kirche, den Mut haben, Neues zu wagen. Hört mal mit dem Ohr mit, mit dem Hintergedanken, ich habe genau die gleiche Predigt, wie ich jetzt halte, vor 2 Stunden im Jerusalem-Gottesdienst gehalten. Ich habe genau das gleiche gesagt. Wir müssen Mut haben. Gott schafft Neues. Mut haben. Im Foyer, auf der Empore, in der Kirche. Wir sollten Mut haben, Neues zu wagen. Wir leben in einer Zeit großer Veränderung. Und es bedarf etwas Neues. Gott pfropft immer wieder Neues an seine Kirche. Und wir als Jesus-Fans-Gemeinde und auch die Immanuel-Gemeinschaft hier an diesem Ort empfindet sich als eine neue Einpfropfung an diesem Ort hier. Also, neues Wagen. Wir müssen mutig sein und machen uns nichts vor. Wir als Jesus Friends Gemeinde sind bei diesem ganzen Prozess hier ein gutes Stück Motor. Das ist anstrengend, wir wissen das. Und wir wissen auch, dass sich manche damit schwer tun. Das hier zu sein, diesen Weg mitzugehen, der dauert lange. Aber ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt. Und die Leute, ich sage es euch, haben sich vorhin nach dieser Predigt sehr damit bedankt. Und zwar wichtige Leute. Haben sich sehr bedankt, diesen Prozess wirklich so auch als geistlichen Prozess zu verstehen. Wir werden hier noch große Wunder erleben, davon bin ich überzeugt. Mein dritter Gedanke: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ihr habt noch im Ohr. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Meine Entdeckung anhand dieses Römertextes und auch anhand dieses Buches über kirchliche Innovationsprojekte ist, mindestens was kirchliche Innovationsprojekte betrifft, kann man sagen, Innovation und Tradition sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen. Innovation, zumindest in der Kirche, weil wir von Prozessinnovation her denken, Innovation, zumindest in der Kirche, bedeutet gerade nicht, dass etwas, das Rad neu zu erfinden, etwas ganz anders zu machen, sondern an den Wurzeln, am Ursprünglichen, darauf zurückzukommen, das wieder neu zu entdecken, also so lange ganz traditionell zu sein, auf das Ursprüngliche, auf die Liebe Gottes, auf das Kreuz, auf Jesus, auf das Evangelium zurückzukommen und von daher neu für heute neue Wege zu gehen. Das ist im Grunde Innovation und Tradition zugleich, miteinander. Und ich glaube, jeder, ich würde immer sagen, hier, was wir bei Jesus Fans machen, ja, das ist natürlich, man könnte sagen, das ist neu oder das ist anders. Aber eigentlich ist es das, wozu Kirche schon immer beauftragt war, das Evangelium auf eine Art und Weise hervorzubringen und zu verkünden, dass die Menschen verstehen. Da ist ja in dem Sinne nichts Neues. Der Autor dieses Aufsatzes in diesem Buch sagt genau das. Er sagt, erfolgreiche Erneuerungsbewegungen in der Kirche haben nicht etwas komplett anderes gemacht, geschweige denn so etwas wie ein anderes Evangelium verkündigt, sondern haben es verstanden oder haben sich als Bewegung verstanden als etwas, die gerade zum Ursprünglichen zurückgeht und das ganz Ursprüngliche, den Kern der Sache, wieder neu für heute entdeckt und dafür neue Formen findet. Das hat etwas damit zu tun, dass wir unsere Wurzeln wertschätzen. Das ist noch im Ohr. Das ist ein ziemlich klares Wort. Das unterstreiche ich jetzt hier mal ein bisschen. Habe ja genauso mein früher auch gesagt. Die neuen Zweige, zu denen wird gesagt, ihr als neue Zweige werdet vielleicht sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, um uns Platz zu machen. Gewiss. Aber sie wurden ausgebrochen, weil sie nicht glauben. Und ihr gehört nur dazu, weil ihr glaubt und weil ihr den Glauben beharrt. Seid also nicht überheblich, sondern bedenkt, mit wem ihr es zu tun habt. Ich habe heute früh gesagt, liebe Jerusalem-Gemeinde, ich möchte euch versichern, dass wir euch mit eurer Tradition, mit eurer Geschichte, euch wie ihr seid, dass wir euch wertschätzen. Wir wollen nicht überheblich sein. Wir werden euch und wollen euch wertschätzen. Wir wollen das, was hier ist, wertschätzen. Aber auf der einen Seite habe ich ihm versprochen, auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich bitte euch, uns wertzuschätzen. Wir glauben, dass wir von Gott hierher geführt worden sind, dass wir hier eingebracht worden sind als etwas Neues. Und uns kann nichts Besseres, miteinander nichts Besseres passieren, als dass dieses Zweiglein Jesus Friends, was hier eingepfropft wurde, dass wir das aufblühen lassen. Wenn wir das beides hinkriegen, dass wir als, ich spreche euch an, als Jesus Friends Gemeinde, dass wir wertschätzen der Jerusalem Gemeinde gegenüber sind. Und wenn umgekehrt die Jerusalem-Gemeinde uns als neues wertschätzt, dass wir hier Motor sind, dass wir hier wirklich Neues schaffen wollen und die Kraft dazu haben, ich glaube, dann kann hier etwas Großes entstehen. Tradition und Innovation gehören zusammen. Und wenn es zusammenkommt, ich glaube, dann hat auch das, was wir hier machen und auch unsere Jesus-Gemeinde Zukunft. Das glaube ich. Mein Traum ist, dass hier eine lebendige Jerusalem-Kirche entsteht und dass wir als Jesus-Gemeinde hier dieses Zweiglein sind und das, was wir einzubringen haben, aufblühen lassen, mit großem Mut, denn Gott ist ein Gott, der Neues schafft. Ich träume davon, dass wir selbst und unsere Freunde und Menschen aus dem Stadtteil hierher kommen und sagen, hier ist die Liebe Gottes zu spüren. Es berührt mich, wenn ich hier bin. Die Begegnungen, die Gottesdienste, die Programme, was auch immer hier passiert. Dass hier ein Baum ist mit vielen Zweiglein, alte und neue und neue und alte, die sich gegenseitig stehen lassen können. Aber dass wir gemeinsam, dass hier ein Baum entsteht, der auch für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Angebote hat. Tradition und Innovation zusammenkommen, in einem Dialog stehen. Manchmal wird es spannend. Spannend, aber manchmal wird es auch spannend. Gerade dadurch, wie Menschen etwas Neues. Diesen Traum möchte ich mit euch zusammen träumen. Ja. Und darauf freue ich mich. Und im Herbst fangen wir an. Oder machen wir weiter. Amen.